Wenn ein Pokerprofi und ein Unternehmer aufeinandertreffen, sprühen die Funken und die Witze. Bei In The Money entführen sie René, René Mastermix und Florian, jetzt digital, in eine humorvolle Welt voller spannender Strategien und unerwarteter Entscheidungen. Mikrofon an, Ohrenspitzen und los geht die Reise.
Lieber René, einen wunderschönen guten Nachmittag wünsche ich dir.
Grüß dich, digital, was geht?
Viel bei uns beiden offensichtlich, weil tatsächlich wir ja jetzt einige Folgen aus, ich sag mal, uns erholt haben.
Ja, wir brauchen ja auch qualitativ guten Content. Ja,
wir brauchen
manchmal auch ein bisschen länger.
Ja, vor allen Dingen brauchen wir auch Energie und Zeit und deswegen, ich glaube, alle verstehen, dass nach den Asch, da hatten wir ja wirklich viel, ne? Also, das war ja. Also Asch war wild.
Sehr wild.
Fand ich für mich. Also, für dich war das wahrscheinlich so Standard, oder?
Ja, also pokertechnisch und so, ja. Also, aber so von Community und so war schon geiles Feeling.
Ja, fand ich.
Das hat man nicht so oft erlebt.
Sehr schön. Schon im Plan, wo du nächstes Mal sein wirst? Also, jetzt auch für andere, für Community? Gibt es schon irgendwelchen Live-Termine, wo du sagst, da bist du? Große Turniere?
Weiß ich noch nicht. Nee, ich muss doch das da ja so ein bisschen durchplanen und dann kann ich genau einschätzen. Gibt's ja mittlerweile, was Live-Poker angeht, gibt's ja Angebot en masse aktuell. Also findest du ja alle 2 Wochen live irgendwie gute Turniere und ja, da muss ich jetzt einmal schauen, wie ich es genau mache.
Ich mache jetzt mal tatsächlich, also ohne dass wir schon einen Werbepartner haben, mache ich mal Werbung. Ich wurde tatsächlich eingeladen und herzlichen Dank dafür zu businesspoker.de. Kennst du die? Ich wurde auf jeden Fall eingeladen, die waren in Essen. Ich konnte leider nicht. Leider hatte ich keine Zeit, aber sehr gerne wahrgenommen. Aber ich hatte private Termine tatsächlich. Fand ich ganz lustig. Wer gerne hingefahren will, mal gucken, dass ich da mal das nächste Mal auf jeden Fall bin. Aber wir hatten uns ein Thema vorgenommen, lieber René. Wir hatten, also ich wurde tatsächlich mehrmals darauf angesprochen, sowohl in Asch als auch tatsächlich per Instagram wurde ich angesprochen für ein Thema, was wir sowieso, glaube ich, uns auf einer Roadmap hatten für uns einen Podcast und wo ich glaube, dass es echt sinnvoll ist, mal drüber zu sprechen. Und das ist so generell der Umgang mit Geld, Klammer auf, im Pokern-Sinne natürlich das liebe, meist benutzte, wahrscheinlich wenigst eingesetzte Mittel, nämlich das Bankroll-Management.
Ja, ich glaube, bei vielen das ist das meist gehasste Thema, habe ich so das Gefühl. Jeder interessiert sich dafür, aber keiner nimmt es irgendwie ernst oder ich habe das irgendwie, dass es irgendwie so ein bisschen verhöhnt ist. Ich weiß aber nicht, woher das kommt.
Nee, ich verhöhnt nicht. Das ist, also ich sage mal, das Bankroll-Management im Pokern ist der Gesellschaftsbildzeitung. Keiner weiß was, also keiner liest es, aber jeder weiß, was drin steht. Also wie oft ich von Menschen gesagt bekomme, dass sie hartes Bankroll-Management machen. Und wenn ich dann nur nachfrage, ja, wie machst du denn das? Also kannst du ein bisschen, erzähl mal, also hast du einfach eine Grenze, rechnest du auf und runter oder hast du in Excel oder wie machst du denn das? Und dann, keine Ahnung, kein Mensch kann dir was dazu sagen, also zumindest mir noch nicht wirklich bewusst über den Weg gelaufen. Aber erklär du uns doch jetzt mal, damit wir überhaupt mal einsteigen können in die Diskussion, was ist denn überhaupt im klassischen Pokersinne Bankroll-Management?
Also das ist der Betrag, den du zum Pokern hast. Also sagen wir mal, du hast 1.000 Euro, die hast du zur Seite gelegt, die hast du gespart, erarbeitet, weißt du nicht. Du hast 1.000 Euro und sagst, hey, das Geld möchte ich gerne benutzen, um mit Pokern zu arbeiten. Das heißt, ich gehe nicht an mein privates Geld ran, ich nehme nur diese 1.000 Euro. Und die richtig einzusetzen, das ist die Bankroll. Das heißt, was mache ich mit diesen 1.000 Euro? Gehe ich jetzt in ein Turnier, was 500 Euro kostet, was 50 Cent kostet, spiele ich? Was für Turniere spiele ich überhaupt? Spiele ich überhaupt Turniere? Spiele ich Cash Game? Und da sich eine Regel einzufügen, bedeutet, dass ich mit dem Geld so umgehe, dass ich nicht pleite gehen kann. Und dafür musst du dir eine Regel aufbauen. Und diese Regel gibt unterschiedliche Theorien. Die kannst du, ja, verschiedene Strategien kannst du dafür vorbereiten. Die Umsetzung ist aber da, ist das, woran die viele scheitern. Weil für Bankroll brauchst du viel Geduld. Das heißt, du kannst, also es haben auch viele haben das halt nicht so im Kopf, wo soll diese 1.000 Euro hinführen?
Aber
wenn man sich darüber erstmal klar.
Ja? Ich unterbreche, Entschuldigung. Bleiben wir kurz erst nochmal bei dem ersten Teil, bevor wir zur Ausführung kommen. Das heißt also, Bankroll Management heißt, erster Schritt ist, ich guck mal, was ich übrig habe. Jetzt gehen wir mal davon aus, ich hätte 1.000 Euro. Jetzt nehme ich die 1.000 Euro. Ist es wichtig, ob ich die irgendwo einzahle oder die auf dem Sparbuch habe? Oder ist der Verbleib des Geldes wichtig?
Nee, das ist nur, also ob du jetzt online 200 hast und in deiner Tasche 200 und nochmal, keine Ahnung, im Keller den Rest versteckt hast, das ist egal. Wichtig ist nur, dass du diesen Überblick behältst, dass es das Geld, was du zum Pokern hast, auch das feste Geld ist.
Okay, also das Gesetz, also erstes Gesetz ist, ich habe einen festen Betrag, egal wie hoch der ist, wir rechnen bei uns heute mal mit 1.000, aber am Ende des Tages ist es wirklich egal, Hauptsache du hast 1.000, du hast einen Überblick darüber, wie viel raus und reinkommt in dieses Bankkonto, Bankroll, wie auch immer, und dass du einen Überblick davon hast, das ist wichtig. Also ob das jetzt bei dem einen Portal, bei dem anderen, ob das bar liegt, ob das bar auf deinem Schreibtisch liegt, im Koffer oder was auch immer, wichtig ist, du hast einen Überblick, du hast einen fixen Betrag und du weißt, was rein rausgeht.
Genau.
Gut, haben wir das schon mal geklärt. So, jetzt sagst du gerade, übrigens, das ist ja wie, also wir kommen gleich noch dazu. Ich glaube, da gibt es ja auch wieder viele Parallelen. Ich habe ja schon mal erzählt, Standbein, Spielbein, ne? Ich vermute mal, du würdest auch empfehlen, dass das Geld der Bankroll verfügbares Geld ist, nicht das, was du brauchst zum Leben, um die nächste Miete zu bezahlen oder was ich dann Essen dazu machen oder was ich irgendeine Rechnung zu bezahlen, sondern es sollte frei verfügbares Kapital sein, was dir nicht wehtut.
Genau, das darf nichts mit deinem Leben oder sonst was zu tun haben. Das heißt, das Geld muss auch da sein, für wenn du irgendwo zum Pokern hinfährst, dass du auch da zu diesem Geld Zugriff hast, dass du es auch da rausholst aus diesem Pool. Also alles, was mit Pokern zu tun hast, nimmst du aus diesem Preispool. So, das ist die Nährquelle für alles, was mit Pokern zu tun hat. Egal, ob du neue Klamotten zum Pokern brauchst, ob du die Fahrtkosten brauchst zum Event hin oder ob du jetzt eine neue Software brauchst, um dein Spiel zu analysieren. Alles nimmst du aus diesem Geld heraus.
Oh, das ist spannend.
Und genauso umgekehrt. Alles, was du zum Leben brauchst, nimmst du niemals aus diesem Pool raus.
So eine Trennung ist übrigens bei Unternehmern extrem wichtig. Allein das ist schon eine harte Denkweise. Übrigens auch spannend für mich mal zu hören, dass die Bankroll natürlich auch, also alles vom Pokern betrifft, nicht nur jetzt das Buy-in von irgendwelchen oder Einsätze beim Cash, sondern tatsächlich alles. Also auch mögliche Software, Schulungsprogramme etc. Also tatsächlich Pokern all in. Alles, was du für Pokern ausgeben willst, für dieses Projekt, so will ich es mal nennen. Ich nenne es mit Absicht so, weil bei Unternehmen rede ich auch immer davon, ich will irgendwas probieren und dann lege ich los und man macht einfach so ein bisschen, dann läuft das irgendwie mit alles in rein und dann hier privat ein bisschen und da ein bisschen für die Firma. Also ich kenne das gerade bei meinen KI-Themen, da ist es ähnlich, dann hast du immer ein neues Tool, was du testen willst und so, aber es gab bis dato noch keine Budgetplanung, so will ich es mal nennen. Und eine Budgetplanung ist ja, lebt deswegen, oder nennt man deswegen Budgetplanung, weil ich mir ein Budget im Vorfeld gebe. Das kann ja falsch sein, aber ich gebe mir erstmal ein Budget, damit ich überhaupt mal einen Überblick habe, was gibt's denn aus dafür, was kostet mich das, kann ich das machen, ist der Invest, kann ich mir den Invest auch leisten, da rein zu planen und so. Und so ist es beim Bankroll auch. Also ich sage einfach, okay, pass auf, ich will jetzt anfangen damit, 1.000 Euro ist übrig. Und das sind 1.000 Euro, tue ich alles, was mit Pokern zu tun hat, bezahlen.
Genau.
Gut, so. Jetzt ganz konkret. Ich habe jetzt 1.000 Euro Bankroll. Jetzt mache ich mein Online-Pokern auf. Was wird jetzt der erste Gedanke sein, an den ich mich halten werde müssen? Oder die erste Regel?
Die erste Regel ist eigentlich die, welche Regeln setzt du dir? Also,
ja, das ist gut.
Die erste Regel.
Okay. Was wird dann die erste Regel der Regeln sein, die ich mir regel?
Die erste Regel ist, also um das zu verstehen, muss man auch verstehen, warum macht man überhaupt Bankroll Management? Bevor man die Regeln festlegt, ist dadurch, dass, also Bankroll Management ist dazu da, um nicht pleite zu gehen. Das heißt, umso weniger ich aus diesem Geld investiere, umso mehr geht dieser Glücksfaktor raus. Umso mehr Geld ich einsetze, umso höher ist der Glücksfaktor. Und wir wollen den Glücksfaktor bei Pokern den so minimieren, dass er eigentlich fast nicht mehr da ist. Und er wird auch irgendwann nicht mehr da sein, wenn du regelmäßig die gleichen Dinge tust, die entweder die Geld einbringen oder Geld verlieren. Also jede Entscheidung oder in jedes Turnier reinzugehen oder jede Cash-Game-Hand, die du spielst, ist eine Entscheidung, wo du entweder Geld gewinnen kannst oder verlierst. Und umso besser du bist, umso mehr Entscheidungen triffst du, die positiven Erwartungswert haben. Das heißt, dein Geld wird sich auf lange Sicht vermehren, umso mehr positive Entscheidungen du triffst. Das heißt, umso besser du bist. Das Problem ist aber, setzt du 50% von diesen, also direkt 500 Euro ein, der kann dann Erwartungswert natürlich irgendwie plus 0,2 sein oder plus 1% oder sonst was. Den wirst du aber niemals realisieren können, wenn du das zweimal machst und pleite bist. Das heißt, dieses Bankroll-Management schützt dich davor, pleite zu gehen, indem du nur vielleicht 1% einsetzt von deinem Geld. Oder 5%. Es kommt immer darauf an, was du spielen möchtest, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du Geld zurückkriegst. Da setzt sich alles zusammen. Und das tust du alles in die erste Regel rein. Was spielst du damit? Ne? Oder wo registrierst du dich? Kommt alles in die erste Regel mit rein.
Also ich versuche wieder den Vergleich zu ziehen. Also angenommen, ich hätte jetzt meine 1.000 Euro gesetzt und ich würde das jetzt mal nicht auf Pokern beziehen, sondern auf irgendwas anderes. Annehmen wir KI. Und es gibt jetzt 500 verschiedene KI-Tools und ich würde auf eines setzen und würde das für 1.000 Euro kaufen. Dann habe ich 499 nicht kennengelernt, die vielleicht für mich das nächste große Modell sind, mit dem ich Geld verdiene. Und das eine, ich habe aber nur ein einziges gekauft, deswegen ist am Ende des Tages 50% Chance, entweder passt oder passt nicht, aber am Ende des Tages bist du dann pleite, wenn es nicht funktioniert hat. Das Geld weg, das war's.
Ja, nicht so ganz. Ja, ich verstehe deinen Gedanke, aber das ist nicht so ganz richtig, weil im Pokern wirst du, also zum Beispiel, bei dir sagst du ja, okay, ich habe jetzt 500 verschiedene KIs und vielleicht habe ich nur eine ausprobiert und die anderen nicht. Bei Pokern ist es aber so, dass du eher schaust, dass du von diesen 500 Entscheidungen, die du hast, oder KIs, dass du mindestens 250 und mehr davon gut sind.
Achso, okay, ja gut, das weiß ich vorher nicht, aber da hinkt vielleicht der Vergleich ein bisschen. Aber ich habe verstanden, was du meinst. Ja. Das heißt also, angenommen, ich gehe in eine Hand rein, bleiben wir beim Pokern mal. Angenommen, ich habe jetzt die Entscheidung, in eine Hand zu gehen, dann hat diese Hand immer eine gewisse Gewinnwahrscheinlichkeit. Richtig?
Genau.
Okay, genau. Und wenn ich häufig, ich sag mal, schlechte Hände spiele, wo die Gewinnwahrscheinlichkeit von vornherein schon mies ist, unabhängig davon, was der Gegner hat oder will oder was er auch immer tut, dann ist das eine dumme Idee. Wenn ich in Hände gehe, die eine gute Gewinnwahrscheinlichkeit haben, ist das erstmal eine gute Entscheidung, um so ganz grundsätzlich mal festzuhalten. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, da kommt ja ein bisschen der Glücksfaktor rein, was der andere noch hat, das weiß man ja nie so ganz genau, aber wenn ich jetzt immer eine gute Entscheidung treffen würde, dann gehst du davon aus, okay, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich in Prozenten sagen würde, aber ich mach's einfach jetzt mal, naiv wie ich bin, ich sag einfach mal, du gehst immer in gute Hände und die haben, du spielst 10 Hände, dann wirst du wahrscheinlich so 6, 7, 8 Stück davon gewinnen und 2, 3 verlieren. Wenn du das jetzt aber mit dem hohen Einsatz machst, von was ich da nur 2 Hände spielen kannst, dann ist die wahrscheinlich auch die Gefahr sehr hoch, dass du diese 3, 4 Hände, die du nicht gewinnst, halt auch triffst 2-mal und dann hast du Pech gehabt, bist du pleite. Wenn du aber da 10-mal spielen kannst, dann wirst du wahrscheinlich 6, 7-mal gewinnen und 2-mal, 3-mal verlieren und du wirst deswegen im positiven Sinne dazu gewinnen.
Genau, das kannst du als es gibt genau zwei Dinge, die man hier noch trennen muss. Einmal die Handauswahl, die du triffst, mit der Gewinnwahrscheinlichkeit, auch mit den Karten der Gegner, das ist schon alles ein Thema. Das heißt, auf richtige Hände zu setzen, ist schon extrem wichtig. Das ist aber nur der eine Part. Der andere Part ist aber auch noch die Entscheidungen, die du triffst. Die Entscheidungen, das heißt, nicht nur, weil du eine gute Hand kriegst, kann deine Entscheidung Plus generieren. Das heißt, du musst auf eine gute Hand warten und dich auch noch gut entscheiden. Das sind die beiden Faktoren, um langfristig auch immer Gewinn zu machen. Das heißt, selbst wenn du eine gute Hand kriegst und die aufgeben musst, kann dieser Erwartungswert immer noch positiv sein oder auf Null gesetzt sein, weil du in jeder Entscheidung immer die richtige getroffen hast. Das heißt, wenn du eine Erhöhung machst und dann geht nochmal rüber und du entscheidest dich, eine gute Hand wegzuschmeißen, weil du dir schon sicher sein kannst, hey, dein Gegner muss stärker sein, ist der Erwartungswert immer noch bei Null, weil du die richtige Entscheidung getroffen hast. Ist so ähnlich wie, ich weiß nicht, ob es bei Backgammon und bei Schach ähnlich ist. Auf jeden Fall ist das in vielen Spielen so, dass selbst wenn du aufgibst eine Hand, dass dein Erwartungswert immer noch bei Null ist. weil du einfach die richtige Entscheidung getroffen hast. Nur wenn du anfängst, die falsche Entscheidung zu treffen, geht dein Erwartungswert unter null.
Ich muss gestehen, du musst leider nochmal Erwartungswert auseinander definieren. Was meinst du genau mit Erwartungswert? Ich versuche das jetzt zu fragen. Ich habe so eine Vermutung, aber ich würde es gerne nochmal von dir bestätigt wissen, weil ich glaube, vielen Hörern geht es so, dass bei dieser Theorie gegenüber Erwartungswert, dann da wird es schwierig. Hast du ein Beispiel für uns?
Als Beispiel, du kriegst zwei Asse.
Ja, Erwartungswert.
Also, genau, die Hand wird halt zu 80% gewinnen. Es ist fast egal, was dein Gegner hält. Also das Maximale, was der Gegner haben kann, ist 20% Gewinnwahrscheinlichkeit.
Ist das der Erwartungswert? Nein, 80% ist der Erwartungswert von der Hand? In dem Moment vor Flop?
Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist noch nicht der Erwartungswert. Der Erwartungswert ist die Entscheidung, die du triffst. Das heißt, wenn dein Gegner, sagen wir mal, der Gegner macht eine Erhöhung und du hast die Entscheidung zu callen, all-in zu gehen oder nochmal rüber zu gehen, hat jede Entscheidung einen differenzierten Wert.
Okay.
Deine Hand hat da immer noch 80%, aber die Entscheidung trifft es, hat einen verschiedenen Wert. Das heißt, zu sagen, hey, ich bezahle nur, hat vielleicht einen größeren Wert, als direkt all-in zu gehen. Weil wenn ich all-in gehe, dann bezahlt mein Gegner nur noch mit zwei Kombinationen. Ach, stimmt. Wenn ich die Hand vorm Flop nur bezahle oder nochmal raise und nicht all-in gehe, dann bezahlt mein Gegner vielleicht mit mehr Händen. Das heißt, ich habe einen größeren Erwartungswert, Chips zu generieren.
Also ist ein Erwartungswert quasi fiktiv auch ein bisschen, ich will ja das meiste Value rausholen. Das heißt, wenn ich jetzt schon Asse habe und der andere hat irgendwie eine Schrotthand, dann würde ich, wenn ich jetzt All-In gehe, den wahrscheinlich verschrecken, der schmeißt weg. Das heißt, die Kombination, also ich habe natürlich Asse mit einem wahnsinnig guten Erwartungswert von irgendwie 80-20%, aber der andere hat halt irgendetwas und ich will jetzt den drin halt im Spiel und das möglichst Beste rausholen, das Spiel da auch mit rein. Das heißt, die Kombination, da ist es ja Karte mit der Entscheidung. Angenommen, ich schaffe jetzt die bestmöglichste Entscheidung zu treffen, aber ich habe auf jeden Fall irgendwie so, ja, ich für mich immer so fiktiv der Erwartungswert, man kann den jetzt gar nicht berechnen, es gibt jetzt keine Berechnungsformel, also die Prozent sind es schon mal nicht, aber in Kombination mit der Entscheidung und jetzt geht's los, wie willst du das berechnen, das wird halt, da gibt es keinen Wert für, oder?
Ja, da gibt es ein paar Programme, die können das ausrechnen, welche Entscheidungen welchen Erwartungswert haben.
Okay.
Kannst du zum Beispiel mit einem Itemizer oder mit einem Hold and Resource Calculator kannst du das alles errechnen. So jetzt auf den Kopf kannst du es halt einfach nicht, weil du musst einfach eingeben, okay, was kann dein Gegner haben, wie reagiert er auf deine Entscheidung und was ist denn das bestmögliche Ergebnis?
Ja,
deine Gewinnwahrscheinlichkeit weißt du ja, aber welche Entscheidung du treffen musst, hängt davon ab, mit welcher Entscheidung du am meisten Geld siehst.
Also als Beispiel, dein Erwartungswert fällt auf null, wenn alle rausgehen und du da alleine hockst und keiner macht mit. Da kannst du die besser, also genau. du hast jetzt 80-20 mit Assen, jetzt gehst du all in und alle anderen schmeißen ihre Karten weg. Egal was sie haben. Ob sie, selbst wenn sie Könige da hätten, 7-2, sie schmeißen halt weg. Und dann ist dein Erwartungswert natürlich nicht mehr so dolle, weil du hast ja keine Mitspiel. Das ist, bis am Ende des Tages wirst du es dann zu Value bringen und damit ist der Erwartungswert dann gleich gekillt. Das ist der Einfluss der Entscheidung wahrscheinlich.
Genau.
Okay, jetzt angenommen, ja, keine Ahnung, irgendwas kommt auf den Flop. Vielleicht hast du da auch nochmal ein Beispiel, was Schönes, wo du sagst, so, der andere könnte ja Könige haben und es kommt ein Flop. Wie verändert sich dann so ein Erwartungswert über das Spiel hinweg?
Gar nicht. Also nur die Gewinnwahrscheinlichkeit verändert sich natürlich. Es kommt drauf an, wenn dein Gegner jetzt, sagen wir mal, König Dame vorm Flop, er bezahlt, der Three-Base, ich habe immer noch Asse und auf Flop kommt gar nichts für ihn, dann musst du halt schauen, theoretisch, dass du irgendwie checkst und er blufft. Da hast du den höchsten Erwartungswert, in dem du passiv spielst. Ist der Flop aber ein bisschen gefährlicher und mein Gegner hat die Chance auf einen Flush-Draw, dann sollte ich bemüht sein, so viele Chips wie möglich reinzukriegen und meine Hand irgendwo zu beschützen. Und nicht nur die Chips irgendwie reinzukriegen, wenn ich am Ende doch geschlagen bin. Das heißt, es hängt immer so ein bisschen auf das Board, hängt es drauf an, wie ich mich entscheide und wie die Dynamik sich verändert. Gerade weil meine Hand auch irgendwann auch geschlagen sein kann, muss ich schauen, dass ich zum Beispiel mit Assen dann halt nicht übertreibe. Also vorm Flop will ich die Asse halt immer reinkriegen, nach dem Flop nicht unbedingt.
Ja, Beispiel, der andere hat jetzt König Dame oder sowas, ne? Flop wäre jetzt so, so 7 König Dame. So, und du checkst jetzt darüber. Willst du überhaupt checken auf dem Board? Willst du checken? Ich meine, das ist jetzt kein Board, was ungefährlich wirkt. Die anderen Könige haben, hätte dann ein Set gemacht. König, Dame könnte tatsächlich, würde man ihm ja wahrscheinlich auch noch geben. Was würdest du denn machen?
Ich würde Flop anspielen wahrscheinlich. Du hast ja immer noch einen positiven Erwartungswert, weil seine Range halt, sagt, er kann auch vielleicht Neuner, Zehner, Buben. Ja, das hat ja alles noch. Ass, Bube, Ass, Dame, Dame, Bube. Zwar verlieren wir gegen vier Kombinationen, aber ansonsten
verlieren wir noch gegen Könige, wir verlieren gegen Damen, wir verlieren
Könige,
gegen
Damen, Siebener und König, Dame. Und ach, König, Sieben und Dame, Sieben.
Stimmt, hast recht, die Kombination. Ja.
Genau, aber wir schließen mal König Sieben und Dame Sieben mal aus. Das heißt, wir geben ihm Siebener, König, Dame, König und Dame. Das heißt, wir verlieren gegen vier Kombinationen, gewinnen aber gegen alle anderen, gegen Sechser, Achter, Neuner, Zehner, Buben, Ass, König, König, Zehn, König, Bube, Bube, Dame. Gewinnen wir alle. Das heißt, zu setzen hat schon einen positiven Erwartungswert.
Der andere
Call. Dann zu schauen, was passiert. Genau.
Turn völlig interessant, irgendwie drei oder sowas.
Ja. Deine will ich wahrscheinlich checken, erstmal.
Also, du hast jetzt einen Turn angespielt, der hat gecallt. Jetzt kommt das unwichtige drei. Flop, Entschuldigung. Der Turn kommt drei.
Genau, dann will ich wahrscheinlich checken, weil, wenn ich den Flop anspiele und er bezahlt, habe ich ja schon mal die Information, okay, er hat wahrscheinlich keine Sechse, keine Achter, keine Neune, keine. Die würden ja alle erstmal wegschmeißen, weil halt König Dame liegt. Das heißt, seine Range wird sehr, sehr, sehr stark darauf reduziert, auf die Kombination, die mich schlagen natürlich. Und auch wenige Kombinationen, die ich noch schlage. Das wird, also, die Kombinationen, die mich geschlagen haben, die bleiben die gleichen Kombinationen mit Flop und Turn, das verändert sich nicht. Aber welche Hände ich aktuell schlage, die verändern sich. Weil viele schmeißt er weg und viele bleiben dabei.
Das heißt, muss ich nochmal gerade für den Kopf durchgehen. Also auf dem Flop hatten wir festgehalten, dass wir von, ich habe keine Ahnung, ich habe es halt mitgezählt, aber ich sag mal von 20 Kombinationen, die er in seiner Range hätte, uns nur vier schlagen. Aus dem Grunde, Adam Riese, haben wir eine positive Erwartung, wir haben sowieso eine gute Hand. Wir spielen
genau, an. Vier schlagen uns und 16 schlagen wir aktuell.
Genau, aus der Range.
So, von diesen 16 Kombinationen schmeißt er vielleicht 12 weg und callt nur noch vier, weil er callt nur noch mit Ass König, König Bube, Dame Bube, Dame 10. So, lass es vier Kombinationen sein, mit der noch bezahlt.
Also, du gibst ihm
alle anderen Kombinationen.
Ah, jetzt habe ich es verstanden. Das heißt, er callt, du gehst davon aus, dass er nur callt mit Dingen, die er getroffen hätte oder zumindest die ihm noch das Gefühl geben, dass er unter Umständen gut gegen dich ist. Also,
genau.
Also okay, also irgend so eine Ass-König, Ass-Dame-Kombination, natürlich die vier Hände, genau, die wir hatten, die wir im Geben, also die vier Hände, die uns schlagen würden, die muss man auch mit reinrechnen, vielleicht noch zwei Siebener, damit ein Set getroffen, also das wäre eine der Kombinationen, hast recht, ich überlege gerade, was kann man ihm noch geben, irgendwie sowas wie König 10 auch noch wahrscheinlich, also alle Treffer würdest du ihm erstmal geben.
Bitten, genau, Call. Das heißt, zum Beispiel auf dem Flop ist es so, dass wir aktuell noch irgendwie 80-20 vorne sind, was seine Range antrifft. Aber auf dem Turn ist halt keine 80-20 mehr. Auf dem Turn ist es sowas wie 60-40 oder 50-50. Also, dass wir gegen 50% noch gewinnen und gegen 50% verlieren. Das heißt, auf dem Turn ist automatisch schon, auf dem Turn würde ich sagen, ich würde eher einmal checken, um nicht so einen großen Pot zu spielen, in der okay. Situation, wo ich halt nicht mehr klar Value generieren kann auf Dauer.
Jetzt gehen wir mal davon aus, er würde jetzt, du checkst und er spielt an. Dann käme es ein bisschen auf die Größe an wahrscheinlich, aber er würde klein anspielen.
Und da gibt es auch wieder ein gutes Beispiel. Er müsste theoretisch, wenn wir jetzt diese 50-50 Chance haben, dass wir gut sind oder nicht mehr gut, müsst du ja theoretisch, glaube ich, das Doppelte vom Pot spielen, damit ich folde, rechnerisch.
Warum?
Er müsste sogar
fast das kurz nochmal erläutern.
Warum? Weil, sagen wir mal, er spielt Pot an. Sagen wir mal, er spielt extrem hoch an. Er spielt sogar Pot an. Also ein Pot sind 500, er spielt 500 an. Muss ich 500 investieren, um 1500 zu gewinnen? Also ein Pot sind 1000, ich investiere meine 500, im Pot sind 1,5. Das heißt, ich brauche nur 25% Wahrscheinlichkeit, nee, 1 zu 3. Ich brauche nur 33% Wahrscheinlichkeit, gut zu sein. Und das bin ich ja. Ich gebe mir ja 50%. Das heißt, mein Gegner müsste schon das Dreifache an Pot einspielen, damit ich nicht mehr auf die 50% komme.
Du hast die, ich muss jetzt gerade mal zu der Rechnung, du hast die, die, sein Sizing jetzt nicht auf deinen Stack, sondern auf den Einsatz.
Nur auf dem Pot, genau. Nur das, was ich gewinnen kann aktuell.
Also du hast dann 1000 im Pot angenommen, ne? Er würde jetzt 500 anspielen.
Nee, 500 sind im Pot, er spielt 500 an. Also das heißt, im Pot sind 1000. So, ich muss 500 investieren. Ich, um 1000 zu gewinnen, ich muss meine 500, die ich investiere, auch zum Pot mitrechnen.
Also sprich, das heißt, du müsstest 500 investieren, um einen 1500er Pot zu bekommen, das sind die 33%.
Genau.
Jetzt habe ich es verstanden, okay. Das heißt, 33% müsste jetzt deine, also die, du brauchst 33% Wahrscheinlichkeit, dass deine Hand immer noch alles schlägt und du würdest jetzt im Prinzip mit der Kombination seiner Range überlegen, okay, welche Hände schlagen mich und was könnte er in seiner Range haben und in der Berechnung auf den Turn kämst du dann drauf, dass du ja mal locker Minimum 50-50 hast, vielleicht sogar mit 60-40 gleich vorne bist. Deswegen kannst du callen.
Ja.
Okay, du callst. Was nehmen wir jetzt für ein Beispiel? Auf
genau, das Ding ist, man muss halt noch ein paar mehr Sachen einbringen. Also das ist jetzt alles ein bisschen sehr, sehr einfach. Da muss natürlich kann man die Range auch noch so ein bisschen aufteilen. Dass er vielleicht mit diesen 50%, die ich aktuell schlage, auch vielleicht nicht Pot spielen würde. Das heißt, wenn er, sagen wir mal, er hat Ass-Dame in der Situation, mit der wird er wahrscheinlich nicht Pot feuern. Er wird wahrscheinlich eher Pot feuern, wenn er vielleicht so ein bisschen semi-blufft oder wenn er halt auch vielleicht König Bobo oder Ass-König hat. Das heißt, diese 50% kommen nicht genau hin. Man müsste schon ein bisschen tiefer gehen, aber
ja,
diese Grundlage ist schon...
Ich will nur ein bisschen diesen Begriff Erwartung, weißt du, Erwartungswert ein bisschen, bisschen fühlen. Jetzt käme, also wir haben es, also wir haben das ein bisschen berechnet, wir hatten irgendwie so einen schon einfachen Ansatz für uns gewählt. Er spielt diesen Pot an, du hast 33%, denkst aber mit, also im Prinzip schlägst du immer noch 50%, 60% alle Hände. Du callst. Und jetzt nehmen wir mal das Hardcore-Beispiel. Er hat, es kommt ein König auf den River. Jetzt liegen da zwei Könige. Also irgendwie haben wir gesagt, 7 König, Dame, 3 Turn und König käme jetzt auf den River.
Ja.
So, jetzt wird ein bisschen kritischer, glaube ich. Oder? Ich stelle mir die Frage, also ich persönlich würde jetzt, da wäre jetzt Gefahr in der Luft, weil deine Asse sind jetzt deutlich weniger wert. Also alle König-Kombinationen würdest du verlieren?
Genau. Also ich gewinne ja nur noch, wenn der Gegner irgendwie eine Dame hat in der Hand, also nur eine Dame, oder wenn er blufft, eins von beiden. Aber das ist halt sehr unwahrscheinlich in der Situation.
Das heißt, dein Platz hat sich gewendet, du hast noch 20% und die 80% liegen jetzt bei ihm.
Genau. Und wenn jetzt fängt es an, wenn der Gegner jetzt, sagen wir mal, er setzt sehr, sehr hoch und du gehst davon aus, dass dein Gegner nicht blufft, aber du bezahlst. Und in der Realität, in der Realität ist es so, der Gegner blufft da nicht. Aber du bezahlst, weil du denkst, er blufft. Dann schaffst du einen negativen Erwartungswert.
Du hast, also mal kurz, also vor dieser Entscheidung, bevor du Check, Call, also Call geht ja noch nicht, musst du anspielen, also bevor du, also entweder kannst du ja zwei Entscheidungen, checken oder der Dreierste, anspielen, All-In gehen, also sowas, ne? So, aber der Erwartungswert ist ja jetzt schon erstmal gesunken, weil du gehst ja davon aus, dein Erwartungswert ist in den Keller gerauscht, mit dem König auf dem River, ist die Wahrscheinlichkeit an der Gewinnchance ist, also die Gewinnchance ist ja schon in den Keller gerauscht und jetzt hast du zwar noch eine Entscheidung, die ja, haben wir eben festgehalten, auch deinen Erwartungswert nochmal irgendwie beeinflusst, aber erstmal ist das Ding per se in den Keller gerauscht, oder?
Ja, nee, also als Beispiel, also deine Hand kann immer noch einen sehr, sehr starken Erwartungswert haben, wenn der Gegner halt viel blufft. Wenn du jemanden hast, der extrem viel blufft, kannst du halt den River checken und immer noch ein All-In oder so
bezahlen. Wir bleiben bei dem Beispiel, es wird nicht geblufft. Also angenommen, wir gehen von nicht bluffen aus. Weil das wäre jetzt wieder, was für ein Spieler ist und so weiter. Das macht es natürlich dann in unserer Dimension ein bisschen schwierig. Aber angenommen, er würde nicht bluffen. So.
Dann ist die Entscheidung zu checken und bei seinem All-In oder so zu folden ein Null-Erwartungswert. Also du verlierst keine Chips und gewinnst keine. Du kannst halt folden. Das ist halt diese Nullnummer.
Ah, das meinst du. Jetzt kommen wir nämlich Sachen ein bisschen näher. Das heißt, du würdest jetzt checken. Der andere kann jetzt entweder auch checken, dann hättest du ja null Erwartungswert, du hast nichts mehr reingebracht und dann, du hast keinen weiteren Verlust gemacht. Ob der jetzt besser ist oder schlechter, immer hingestellt, du würdest eventuell gewinnen oder auch nicht, 50-50 halt, aber null. So, und der, und angenommen, du würdest anspielen, dann würdest du deinen Erwartungswert, was würdest du denn machen? Also wenn du angeln und spielst jetzt
an. Es kommt darauf an. Also wenn ich der Meinung bin, ich kann anspielen und mein Gegner bezahlt mich mit genügend Hände, die ich schlage, also ich kriege noch Wert generiert, dann ist vielleicht eine Bet vielleicht die beste Option oder der höchste Erwartungswert. Wenn wir davon ausgehen, dass mein Gegner wenig blufft, oft stark ist in der Situation, ist halt Check Full der höchste Erwartungswert. Wenn wir der Meinung sind, hey, mein Gegner kann vielleicht doch mal noch eine Dame haben oder zwei Buben, und der bezahlt mich ja auch aus. Der muss ja, das Ding ist, wenn ich setze auf den zweiten König und er schlechter und ich setze und erwarte noch einen Call, dann muss der ja auch zustande kommen von ihm. Wenn der aber selten zustande kommt, dann ist zu betten auch kein guter Erwartungswert. Also bringt dir auch nichts.
Also wäre der Scheck, also ich glaube sowieso, dass der Scheck da das Beste wäre, aber der andere spielt jetzt an und dann stehst du wieder vor der Frage des Calls. Also ist halt, und ich glaube, wir drehen uns um das Gleiche. Es ist halt die Frage, wenn er dann jetzt ein, angenommen, er würde wieder potten, dann stehst du halt vor der Frage, gibst du ihm den König ja oder nein? Und wenn du wegwirfst, dann du kannst auf jeden Fall keinen Negativ-Erwartungswert mehr generieren, weil wenn du wegwirfst, ist es wie Scheck. Du hast halt den Ganzen nicht mehr mitgemacht.
Genau, es ist nur noch der Call oder der Fold sind entweder positiv oder negativ.
Habe ich negativen Erwartungswert.
Es kommt drauf an. Also wenn mein Gegner extrem viel blufft, ist der Call der höhere Erwartungswert. Und der Fold wäre, ich weiß nicht, ob der Fold 0 ist oder negativ, wenn mein Gegner extrem viel blufft. Das weiß ich gerade nicht. Aber wenn der Gegner, sagen wir mal, blufft halt niemals, dann ist halt Fold die Nullnummer. Und der Call wäre halt Minus.
Ja, verstanden. Schönes Exkurs übrigens mal in so ein Beispiel mit richtig schönen, also das fand ich jetzt mal, glaube ich, gut, wenn auch dem da immer noch viele Fragezeichen sind, ne? Du musst ja auch dann den gegnerisch einschätzen, allein die Frage, blufft er viel oder nicht? Also das ist ja schon schwierig, weil am Ende des Tages kennen wir es alle, selbst die Spieler, die dann 10-mal bluffen von ihren 10 Händen, erwischen dann beim 11. Mal wahrscheinlich die Hand, also den König in dem Falle. Deswegen immer noch ein bisschen schwierig, das ein bisschen so greifbarer zu machen tatsächlich, also zu berechnen. Aber trotzdem mal spannend. Jetzt kommen wir wieder zurück zu Bankroll-Management. Das heißt, wir waren ja eben gekommen davon, dass du, solange du eine positive Erwartung, also solange du schaffst, häufig eine positive Erwartung in deine Entscheidung zu bringen oder Erwartungswert zu erhalten, wirst du nicht pleite gehen. Warum?
Also du kannst schon pleite gehen, wenn du dich nicht an die, also wenn du das Gesetz des Glücks umgehst und einfach, das Ding ist, sagen wir mal, selbst deine Entscheidungen sind positiv, also gerade mit dem Assen, mit dem Beispiel. Es kann sein, dass, sagen wir mal, wenn wir einen Gegner, der sehr ausgeglichen ist und auch gut spielt, der hat in der Situation hat er ein paar Bluffs und in der Situation hat er ein paar Hände, die stärker sind als unsere Asse. Wir können nicht sagen, ob jetzt in den nächsten 2 Wochen, wir haben jetzt in den nächsten 2 Wochen jeden Tag die gleiche Situation gegen den gleichen Spielertypen, an dem gleichen Tisch von mir aus. Wir können halt nicht einschätzen, ob er jetzt in den nächsten 2 Wochen es immer hat oder immer blufft. Das ist halt dieser Glücksfaktor, dass wir halt, wir können uns zwar Prozente setzen, wie wir möchten, auch unsere Gegner analysieren und alles. Wir können aber halt nie sagen, hey, in den nächsten 2 Wochen hat er es immer oder in den nächsten 2 Wochen blufft er immer. Das können wir halt niemals einschätzen. Das ist halt dieser Glücksfaktor, der da ist. Und dafür haben wir Bankroll-Management.
Kommen wir konkret zur Berechnung einer Bankroll. Das heißt, wir es ja nicht wissen, aber wir wissen, dass es nicht 100% sind, unter Umständen, über einen langen Zeitraum, müssen wir was machen, um die Bankroll zu schützen? Also ich habe
wir müssen die Bankroll halt so einteilen, dass selbst wenn wir mal 2 Wochen lang immer die falsche Entscheidung treffen, das heißt, wir bezahlen immer, wenn er es hat, bezahlen wir immer und zahlen ihn aus und immer wenn er geblufft hat, haben wir weggeschmissen. Das kann halt mal passieren. Auf lange Sicht gesehen werden wir aber das immer ausgleichen können. Aber um diese lange Sicht irgendwie zu überleben oder irgendwie dahin zu kommen auf diese lange Sicht, können wir nicht mit 1.000 Euro reingehen und einmal spielen wir gegen ihn und schmeißen halt falsch weg oder callen falsch und sind raus aus dem Turnier. Dann sind die 1.000 auch weg. Das heißt, wir wollen diese 1.000 aufteilen in einer Schritte zum Beispiel, in 1-Euro-Turniere. Das heißt, ich kann gegen den Typ 100 Mal spielen.
1.000 Mal?
Und jetzt, was denn?
Bei 1 Euro wären es 1.000 Mal.
Genau. Das heißt, ich kann gegen ihn 100 Mal spielen und kann mal 50, 60, 70 Mal falsch liegen, aber ich bin immer noch nicht pleite. Das heißt, ich habe immer noch 900. Und das wäre schon eine extreme. Aber das ist halt im Pokern halt auch möglich, genauso wie beim Roulette. Es auch möglich ist, dass einfach mal 20 Mal hintereinander die gleiche Zahl kommt oder 10 Mal hintereinander. Das wird passieren. Und das wird dir als Pokerspieler auch passieren. Das ist genau, also das ist der beste Vergleich, den ich eigentlich ziehen kann. Dass egal wie du dich entscheidest, es kann mal eine Zeit kommen, wo genau einfach das passiert. Sagen wir mal, du entscheidest dich immer dafür, immer mit Assen All-In zu gehen vorm Flop. Immer mit Assen. Du gehst immer rein. Kann passieren, dass du 20 Mal hintereinander die Asse verlieren wirst. Obwohl du immer auf die beste Hand gesetzt hast und deine Chips gut investiert hast, es kann sein, dass du 20 Mal verlieren wirst. Und das ist eigentlich als Pokerspieler, das nehmen die meisten gar nicht wahr, das ist in der Theorie gesehen, ist es gar nicht unvermeidbar. Also es muss dir eigentlich passieren. Weil die Häufigkeit, wie oft du pokerst, produziert eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ereignis, das wird passieren. Und dafür brauchst du dieses Bankroll-Management. Dass selbst wenn du 20 Mal Asse verlierst, vor dem Flop, gegen Könige, dass du 20 Mal das verlieren wirst, ist sehr, sehr wahrscheinlich. Es wird immer umso wahrscheinlicher, umso öfter du pokerst. Das Ding ist, umso öfter du pokerst, gleichzeitig dehnt sich das so ein bisschen aus und du kannst das wieder. Natürlich, wenn du 20 Mal das verlierst, ist die Wahrscheinlichkeit nicht groß, aber es ist, du wirst jetzt auch irgendwie, also das wird sich wieder ausgleichen. Das heißt, du wirst die Asse auch dann mal 80 Mal, 100 Mal gewinnen. Aber die Reihenfolge, wie es passiert, das kannst du nicht bestimmen.
Also das heißt auf gut Deutsch, um deine Bankroll dann zu schützen, also sprich meine, wir haben ja eben unsere 1.000 Euro genommen, sollte ich eine Einsatzhöhe wählen, die höchstmöglichste. Oder hast du da vielleicht eine Empfehlung, aber die höchstmögliche Anzahl von, also Anzahl Händen oder Anzahl Spielen in dem Augenblick beim Turnier mir ermöglicht. Was wäre so eine Höhe von Einsatz, die du bei 1.000 Euro wählen würdest? Oder gibt es da auch Regeln, wie man die Höhe bestimmt?
Ja, also für mich ist ganz klar, bei ganz normalen Turnierspielern, die mehrere tausende Teilnehmer haben, wie gesagt, du sollst schon 300 Mal dich einkaufen können. Das heißt, du nimmst jetzt die 1.000 Euro und teilst die durch 300. Dann bist du bei $3.33.
Das heißt also, jemand, der eine Bankroll von 1.000 hat, oder verfügbares Kapital in seiner Bankroll von 1.000 hat, sollte faktisch immer, also nicht über 3,33 spielen.
Genau. Und daran sollte man sich auch echt halten. Es gibt viele, die sagen, aber einmal kann ich mir doch mal $10 gönnen. Und einmal kann ich mir $20 gönnen. Und aber da ist nochmal ein geiles. Und da spiele ich nochmal ein Satellite. Und da spiele ich nochmal, da habe ich nochmal Bock auf Mystery Bounty. Weil jetzt kommen wir auch noch zu den Sachen, dass es, also diese 300 Beinen sind auf normale Turniere bezogen. Die Ausmaß von Mystery Bounties, die relativ neu sind, ist meiner Meinung nach noch gar nicht errechnet worden. Zum Beispiel für ganz normale Bounty-Turniere würde ich sagen, nimm 500 Buy-ins. Für Mystery-Bounties würde ich wahrscheinlich 1.000 sagen sogar.
Ja, die Mystery-Bounties haben wirklich etwas vom Slot-Automaten. Also im Sinne, da wird ja wild geschossen. Also gerade wenn es dann wirklich die sind ja meistens dann in the money, dann du musst ja schon in the money sein, damit die Boxen geöffnet werden. Aber dann geht die Post ab, meine Herren.
Ja, und das musst du halt einrechnen. Das heißt, wenn du so eine Truhe gewinnen möchtest und da gehen zwei Leute all in, weil sie auch Truhen gewinnen möchten und du hast eine relative Hand, die in Ordnung ist, sowas, sag mal, du hast Ass, Dame, dann hast du aber nur 30%, weil der andere hat vielleicht König 10 und der andere hat vielleicht ein paar Dreier oder so, dann hast du nur knappe 30%. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du rausfliegst, ist bei 70%. Zwar hast du immer noch eine gute Ausgangslage, weil wenn du gewinnst, dann verdreifachst du oder ein bisschen mehr, weil da noch ein paar Chips in der Pot sind und so weiter. Die Ausgangslage ist auf lange Sicht profitabel, weil der am Ende, wenn du, sag mal, du bist mit Ass-Dame drin, der andere mit König 10 und der andere mit paar Dreiern, dann ist derjenige, der König 10 hat, glaube ich, der hat am wenigsten Prozent, glaube ich. Auf jeden Fall hast du am meisten Prozent. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du rausfliegst, ist immer noch höher, als dass du drin bleibst. Und dafür brauchen wir unser Bankroll-Management.
Das, das brachte auch mich zum Überlegen. Also wie hoch willst du, also nochmal aus deinem Bauch heraus, hast du gerade eine Zahl genannt bei einem Mystery, aber auch ohne, dass sie schon berechnet wurde. Du sagst also, deine Empfehlung ist 300 mal den Buy-in gleich die Höhe der Bankroll.
Ja.
Hm. Heißt, 2 Dollar Turnier mal 300. Also jetzt bei 1000 wären es so, ne, so roundabout, also 500 wären es dann, aber so drei, also 3,33 wären das höchste, was du spielen kannst mit einer 1000er Bankroll. Das wäre so eine gesunde Empfehlung. Ändert sich übrigens deine Bankroll-Einschätzung der Höhe gegenüber Kombinationen des Buy-ins mit Jahren Erfahrung oder Qualität des Spiels?
Mm, natürlich. Umso höher die Wahrscheinlichkeit ist, dass du Geld aus dem Turnier gewinnst, umso weniger brauchst du Bankroll, also du brauchst Bankroll, aber so weniger musst du es einteilen.
Kann ich das messen? Das also immer, ich weiß relativ.
Das
also,
kannst du messen, ja. Das kannst du messen. Es gibt sogar online, du kannst sogar online messen, wie hart eine Varianz sein kann bei Turnieren. Das heißt, du kannst deine Buy-ins einfügen und sagen, okay, du spielst jetzt 50, weil du spielst jetzt kaum 5000 Turniere im Jahr mit $5. Und gibt es einen Varianz-Calculator, der kann dir anzeigen, wie hart das manchmal sein kann. Und da öffnen sich echt die Augen, also dass du siehst, hey krass, du kannst echt mal irgendwie 100 Buy-ins hinten sein. Was sind 100 Buy-ins bei $5? Ja, 500 kannst du easy hinten sein. So, und das musst du so ein bisschen einteilen in der Bankroll, dass du sagst, okay, ich spiele jetzt im Jahr vielleicht auch nur 1000 Turniere oder 500. Das kannst du alles ermitteln oder auch so ein bisschen dir anschauen.
Weil ich komme ja relativ häufig ins Geld, also für Gefühl zumindest. Ich würde nicht behaupten, dass es über 20% liegt, aber bestimmt bei so 20% irgendwo. Aber könnte ich daraus jetzt eine Ableitung machen, dass ich sage, ich muss halt jetzt, wenn du so, ja, du hast wirklich, also angenommen, du hättest jetzt wirklich hardcore jedes Turnier aufgeschrieben, könntest du dir ja genau sagen, okay, nach 100 Turnieren, nach 1000 Turnieren, bin ich 200 mal ins Geld gekommen, das heißt 20% meiner Buy-ins komme ich ins Geld. Und könntest du daraus dann eine Ableitung machen, dass du sagst, okay, du musst halt mal 5 oder so?
Ja, also wichtig ist, dass du dir deine Winrate ermittelst. Das heißt, wenn du täglich 3 Dollar Turniere spielst und du kommst zu 20% ins Geld, dann hast du deinen ETM-Wert. Du brauchst aber auch noch deinen Return of Investment-Wert. Das heißt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Das kannst du nicht nur mit dem ETM-Wert errechnen, sondern alle Turniere, die du gespielt hast und wie oft du nicht nur ins Geld gekommen hast, sondern wie viel du auch rausgeholt hast insgesamt. Das heißt, du spielst 1000 Turniere, kommst davon 200 Mal ins Geld, wie du so gesagt hast. Dann hast du deinen ETM-Wert. Aber dann zusammenzurechnen, wie viel du generiert hast, also nicht nur ins Geld gekommen, sondern FT oder mal gewonnen, das nimmst du zusammen und teilst durch die Turniere. Dann hast du deinen Return of Investment Wert. Und der generierte ganz genau, wenn du siehst, dass dein Wert sehr, sehr hoch ist, dann kannst du so ein bisschen entspannter mit Bankroll Management hochgehen. Weil wenn du sagst, hey, mein Return of Investment Wert ist bei 30-40%, dann generierst du ja ein bisschen mehr Geld und die Wahrscheinlichkeit, dass du pleite gehst, ist ein bisschen geringer. Umgekehrter ist es aber auch so, es gibt Leute, die haben zum Beispiel einen hohen In-the-Money-Wert, aber einen kleineren Return of Investment-Wert. Das heißt, es gibt Leute, die kommen sehr, sehr viel oft in Geld, ne? Schaffen es aber dann nicht, daraus viel rauszuholen.
Das sind übrigens die meisten, ne? Also Gefühl sind das viele. Also ich höre sehr oft, dass man, dass häufig Leute, ohne zu wissen, wie oft sie da reinkommen, aber sie kommen oft ins Money. Aber sie schaffen dann nicht weit zu kommen. Also die erste Stufe, deine aus 3 macht 5, ne? Aber nicht aus 3 macht 300. Also sie gewinnen halt selten das Turnier.
Genau, das ist halt sehr, sehr wichtig, weil so die Top 5 Plätze sind meistens das, was also gerade bei großen Feldern, das ist halt Bankroll-Management so. Du musst schauen, was du spielst. Wenn du Felder spielst, wo tausende Leute mitmachen, ist es halt wichtig, dass du oft schaffst, unter die ersten 5 Final Table zu erreichen. Das ist halt sehr unwahrscheinlich, weil so viele mitmachen. Spielst du jetzt ein Feld, wo nur 100 mitmachen, ist es schon besser, dass du irgendwie ins Geld kommst und da vielleicht noch 1-2 Preisspielungen mitnimmst und das auf eine richtig, also häufig. Ist besser, als wenn du auf großen Feldern häufig ins Geld kommst, aber nicht so weit. Das ist nicht so gut.
Lieber René, an dieser Stelle machen wir einen Break. Wir haben einen ersten Einblick in das Bankroll-Management bekommen. Ich merke, dass wir mal über Kalkulationsschemen und was gibt es überhaupt für Werte im Pokern reden sollten. Ich finde es total spannend, dass es auch ein Return of Invest, eine ICM-Quote und so. Das sollten wir vielleicht auch nochmal beleuchten. Aber ich glaube, ich hoffe, dass wir für einen Podcast, ohne dass wir Kritzelstifte und irgendwas mit YouTube vor uns sehen können, dass wir, glaube ich, hoffentlich sehr anschaulich darüber gesprochen haben, wie Bankroll-Management funktionieren kann. Ich bin mir sicher, es gibt noch tausend andere Facetten. Würde aber trotzdem hier gerne mal abbrechen und auch euch fragen und kommentiert auch mal da, wo es geht. Ich weiß, bei Spotify geht das nur am Handy. Man kann auch liken am Handy nur bei Spotify. Macht das aber unbedingt. Und wenn ihr irgendwo kommentieren könnt, sei es im Stream beim lieben René oder bei YouTube bei dem lieben René, auch in irgendwelchen Kommentaren, egal wo, bei Instagram, schreibt uns gerne da, wo ihr es hört und da, wo es geht, wie ihr Bankroll-Management macht, ob ihr Bankroll-Management macht und ob ihr noch spezielle Fragen habt zu Bankroll-Management, dann würde ich vorschlagen, René, gehen wir in der nächsten Folge mal darauf ein.
Machen wir.
In dem Sinne, lieber René, ich wünsche Ihnen noch einen ganz herrlichen Tag.
Ich dir auch. Bis bald.
Bis dann, ciao, ciao.